Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit einem düsteren Roman aus Norwegen, dem Gastland der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Und zu Beginn mit einer weiteren literarischen Veröffentlichung, deren Titel tief hinabreicht in die abendländische Geistesgeschichte. Es wird nämlich im Folgenden gehen um Katharina Polatjans Roman »Hier sind Löwen«. Es gibt Schauplätze, die machen das Erzählen einigermaßen leicht, denn fast alles dort scheint exotisch, fremd und deshalb erzählenswert. Die gebürtige Russin Katharina Polatjan, aufgewachsen in Rom und Wien und jetzt in Deutschland lebend, hat für ihren dritten Roman, eben diesen »Hier sind Löwen«, so einen Schauplatz gewählt. Ostanatolien, den Kaukasus rund um den Berg Ararat. Im Westen der Türkei, die Türkei im Osten Armenien. Was für ein Schauplatz und die Geschichte? Jürgen Deppe hat sie gelesen.
Helen ist zurück, Helen Mazavian, zurück in Istanbul, wenn auch nur vorübergehend und auf der Durchreise. Die junge Frau will weiter, macht aber kurz am Bosporus an der Grenze zwischen Europa und Asien Halt, um Tarik zu treffen, einen Freund aus früheren Tagen.
Damals hatte ich gerade mein Studium der Kunstgeschichte abgeschlossen, ein paar Semester Orientalistik angehängt und mein Geist war theoriemüde. Ich sehnte mich nach konkreter Materie und bewarb mich um ein Praktikum in den Werkstätten der Süleymani-Bibliothek. Ich bekam eine Einführung in die Restaurierung alter Handschriften. Und zum ersten Mal hielt ich Bücher aus dem 10. Jahrhundert in den Händen. Zurück in Deutschland gab ich mein Promotionsvorhaben auf und ging bei einem Buchbinder in die Lehre.
Jetzt ist sie Buchrestauratorin und auf dem Weg in den Kaukasus nach Armenien. In Jerewan, in der dortigen Zentralbibliothek, will Helen Mazavian die spezielle armenische Buchbindetechnik lernen.
17.000 Handschriften und Bücher werden in den Kellern und Kammern des Archivs verwahrt. Karten, Folianten, Stiche in Regalen, Schubladen und Panzerschränken. Und immer deutlicher höre ich im Rauschen der Lüftungsanlage das Raunen ihrer Worte und Stimmen.
Es ist wie ein Hades, in den sich Helen da begibt. Lauter Leblose, lauter Untote umgeben sie und scheinen zu ihr zu sprechen. Über das Gestern, das Vorgestern, das Vorvorgestern. So bekommt die Geschichte historische Tiefe, eine Vielschichtigkeit, die aber leider ziemlich didaktisch und durchschaubar ist. Genauso wie die andere Seite der Medaille. Da ist es Levon, der alleinerziehende Sohn ihrer Abteilungsleiterin in der Bibliothek, der den Erklärpart für die Gegenwart übernimmt. Er weist ihr, im wahrsten Sinne des Wortes, den Weg durch das heutige Jerewan, aber auch im übertragenen Sinn, den durch das Armenien von heute, irgendwas zwischen Reiseführer und Landeskundler.
Die Armenier glauben, sie seien etwas Besonderes, auserwählt. Ihre Schrift, das erste Brot, der erste Schuh, das erste Land mit dem Christentum als Staatsreligion. Irgendwann finden sie sich alle im Paradies, im Hayastan. Du beschäftigst dich mit armenischen Handschriften? Auch das ist dieses Land. Was ist mit dir? Ich kämpfe für mein Land. Ich will mich nicht in einen Stein verwandeln.
Obwohl Helen Mazavian in Deutschland eine feste Beziehung hat, beginnt sie mit Levon eine Affäre. Und der hat zwar fest im Militärdienst, trotzdem reichlich Zeit für sie und ihre Erkundung des Landes rund um den Ararat, jenen sagenumwobenen Berg, an dessen Hängen Noahs Arche beim Absinken der Sintflut auf Grund gelaufen sein soll. Von hier aus also nahm der Sage nach das Leben seinen Lauf. Auch das von Helen. Zumindest konstruiert Katharina Polatjan ihren Roman so. Darin legt Helens Mutter, eine ziemlich wirre Künstlerin, ihrer Tochter nämlich nahe, dass auch deren persönliche Wurzeln dort lägen am Ararat in Ostanatolien.
Die Kranian, Abovian, Petrosian, Mazavian. Mein Nachname war plötzlich in phonetischer Gesellschaft. Bisher hatte ich ihn getragen wie ein unpassendes Kleidungsstück. Wie einen verbeulten Hut, den ich auch zum Essen nicht abnahm.
Und nun ist Helen dort, lernt täglich Neues über den Stolz der Armenier, aber auch über den latenten Wunsch aller Jungen, das Land möglichst bald zu verlassen. Und so zieht Katharina Polatjan dann noch eine zweite, zutiefst armenische Ebene in ihren Roman ein. Als Buchrestauratorin bekommt es Helen mit einer robusten Familienbibel zu tun, die, wie wir lernen, im Gegensatz zu kirchlichen Repräsentationsbibeln bei gläubigen Christen wie den Armeniern zum Alltag gehörten. Und in so einer Familienbibel findet Helen nun einen handschriftlichen Zusatz am Rand.
Da steht, Rand will nicht aufwachen. Ja, Helen. So steht es da. Warum? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Armenische Handschriften waren Teil der Familie. Haben Sie schon im Kolophon gelesen? Hishatakaran nennen wir das Kolophon. Übersetzt heißt es Gedächtnis. Evelina nahm den Stapel mit den Nachschriften des Buches zur Hand. Unmengen von Namen, Zeichen, Wörtern standen klein und eng geschrieben untereinander und nebeneinander. Es ging immer um Schutz und Abwehr. Daher auch der stabile Einband, die Pressung schützte vor Insekten. In ein fest gepresstes Buch konnten Schädlinge nicht so leicht eindringen. Dieses Volk hatte schon immer Angst zu verschwinden. Hat nicht jeder Mensch Angst zu verschwinden? Ich spreche von jahrhundertelangen Verfolgungen. Wir leben noch in der Geschichte, nicht im Hier und nicht im Jetzt. In den Büchern, vielleicht im Angesicht des Todes, offenbarte sich die Ewigkeit.
Anhand der Tinte erkennt Helen, dass die Notiz am Rand der Bibel ungefähr 100 Jahre alt sein muss, also aus der Zeit des türkischen Völkermords an den Armeniern stammen dürfte. Und so entspinnt sich um diese vier Worte »Rand will nicht aufwachen« die Geschichte der Geschwister Anahit und Rand, die 1915 bei einem Pogrom der Türken an der Minderheit der christlichen Armenier ihre gesamte Familie verlieren. Einzig ihr Leben und eben jene Familienbibel können sie retten. Aber genau die wird sie, wie könnte es auch anders sein, bei allem Leid und aller Entbehrung auf der Flucht vor Hunger und Tod bewahren.
Wir essen ein Stück von dem Buch, dann werden wir schlau. Dürfen wir das, Anahit? Ein Stückchen dürfen wir. Schmeckt nach Erde. Es kitzelt im Bauch. Du spürst schon die Klugheit.
Die tragische Geschichte Armeniens mit seinem bis heute von der Türkei nicht anerkannten Völkermord. Die Gefühlslage heutiger Armenier zwischen glühendem Patriotismus und trister Resignation. Dazu eine junge Frau zwischen zwei Welten und zwischen zwei Männern. Das alles will irgendwie zusammengehalten werden, aber wozu gibt es die traditionelle armenische Buchbindetechnik?
Fünf Seidenfäden. Zwei schwarze, zwei rote, ein weißer.
Das Buchbinden wird zur Metapher und als solche arg strapaziert.
Roten Faden in die Öse, den weißen gleich hinterher. Festziehen.
Irgendwie muss alles zusammengehalten werden, auch wenn es noch so didaktisch ist.
Weiß, rot, weiß, der schwarze Faden darunter, Knoten für Knoten. Festziehen. Fester.
Leider funktioniert dieses Buch fast genauso mechanisch wie die Buchbindetechnik. Jeder Erzählstrang hat seinen Platz und seine Funktion und ist deutlich gekennzeichnet und übernimmt eine Aufgabe. Das ist landeskundlich sicher alles unangreifbar und insgesamt auch lehrreich, aber ergibt das einen guten Roman? Nein.
Jürgen Deppe über Katharina Polatjan. Hier sind Löwen, S. Fischer Verlag, Frankfurt, 288 Seiten, 22 Euro. Der 1966 in Lillehammer geborene Stig Sæterbakken gehörte zu den wichtigsten norwegischen Autoren der vergangenen Jahrzehnte. Er veröffentlichte zahlreiche Romane, Essays und Lyrikbände und er war als Übersetzer tätig. Der Schriftsteller galt in seinem Heimatland als begnadeter Erzähler und Dichter, sorgte aber auch schon mal für Wirbel. 2009 provozierte Sæterbakken als Leiter des norwegischen Literaturfestivals einen handfesten Skandal, als er den Holocaustleugner David Irving einlud, um ihn zum Thema Wahrheit sprechen zu lassen. Nach heftigen Protesten wurde die Einladung zurückgezogen, Sæterbakken musste zurücktreten. Die Romane des Autors, die überwiegend von Isolation und schwierigen zwischenmenschlichen Beziehungen handeln, wurden in verschiedene Sprachen übersetzt, unter anderem ins Englische und ins Russische. Durch die Nacht ist der erste Roman von Stig Sæterbakken in deutscher Sprache. 2012 nahm sich der Autor das Leben und den Roman gelesen hat Angela Gutzeit.
Eine gewisse Schwermut scheint auf nicht wenigen Autoren der norwegischen Literatur zu lasten. Man könnte es als autofiktionale Verzweiflungsprosa bezeichnen, was zum Beispiel Karl-Ove Knausgård, Merete Lindström oder Thomas Espedal in den vergangenen Jahren vorgelegt haben. Auch wenn der Selbstbezug nicht immer im selben Maße erkennbar ist, so ist ihnen zumindest eine obsessive Beschäftigung mit Angst, Trauer und Verlust gemeinsam. Das trifft im besonderen Maße auf Stig Sæterbakken zu, einen Norwegen hochgeschätzter Autor. Abgesehen von dem schmalen Heftchen 23 Notizen über den Alkohol, erschienen 2015 in einem Kleinverlag, war von ihm im deutschsprachigen Raum bislang noch nichts zu lesen. Sæterbakkens nun vorliegender Roman »Durch die Nacht« ist die letzte größere Prosaarbeit des Autors vor seinem Freitod 2012. Ein verstörendes Buch, das mit Empathie von einem Mann erzählt, der jeglichen Halt verliert. Das erste Wort dieses Romans lautet Trauer. Diese Trauer wird Sæterbakkens Protagonisten begleiten und, egal was er auch tut, sie wird ihn nicht mehr loslassen. Die Trauer ist die negative Kraft in diesem Buch, die die Handlung vorantreibt.
Trauer tritt in so vielen Formen auf. Sie ist wie Licht, das ein- und ausgeschaltet wird. Sie ist da, sie ist nicht auszuhalten. Dann verschwindet sie, weil sie unerträglich ist, weil man sie nicht permanent ertragen kann. Man wird gefüllt und geleert. Tausendmal am Tag vergaß ich, dass Ole Jakob tot war. Tausendmal am Tag fiel es mir plötzlich ein. Beides war unerträglich. Ihn zu vergessen war das Schlimmste, was ich tun konnte. An ihn zu denken war das Schlimmste, was ich tun konnte. Kälte kam und ging. Wärme kam nie.
Ole Jakob war der Sohn des Ich-Erzählers Karl Christian Andreas Meyer. Im Alter von 18 Jahren brachte Ole Jakob sich um. Er nahm das Auto seines Vaters und fuhr frontal auf einen entgegenkommenden Lastwagen. Das ist die brennende Wunde in diesem Roman, der um Schuld, Versagen und um existenzielle Fragen zum Verhältnis von Individuum und Welt kreist. Diese Wunde wird sich nicht mehr schließen. Sæterbakkens Protagonist, ein Zahnarzt in den mittleren Jahren, sucht verzweifelt nach Antworten. Der Roman wird ganz aus seiner Perspektive erzählt, in der Art eines Erinnerungsberichts, man kann auch sagen, einer Beichte. Dabei springt er vor und zurück in der Zeit. Der Ausgangspunkt ist der Tod des Sohnes, ohne dass der Leser zunächst Näheres über die Ursache erfährt. Dann beginnt der Ich-Erzähler, die Ereignisse episodenhaft aufzurollen, die sich vor und schließlich nach der Katastrophe ereignet haben. Die Eingangsszene zeigt eine Familie im Modus der Zerstörung und Auflösung, kurz nach der Beerdigung von Ole Jakob. Die Tochter weint unentwegt, ihr Vater sitzt in dumpfer Depression vor dem Fernseher, bis seine Frau Eva ausrastet.
Der verdammte Scheiß-Fernseher! Eines Abends, in der Pause zwischen zwei Serien, die ich verfolgte, stand ich draußen und rauchte. Da sah ich Evas Schatten über den Hof huschen wie ein Gespenst. Dann drangen Geräusche aus der Garage, aber ich dachte mir nichts weiter dabei. Als ich wieder ins Wohnzimmer trat, war der Fernseher ein Trümmerhaufen. Der Stiel der Axt ragte aus dem Bildschirm, der mehr nach einer schwarzen Masse als nach zersplittertem Glas aussah. Eva stand mitten im Raum und keuchte, als hätte sie Mühe zu atmen.
Vorausgegangen ist der Selbsttötung Ole Jakobs der Ehebruch des Vaters. Eines Tages lernt er auf einer Party die 20 Jahre jüngere Mona kennen und verlässt zunächst die Familie. Die Liaison mit der jungen Frau erweist sich jedoch als Desaster, als Irrtum, als eine unbegreifliche Tat. Sæterbakkens Ich-Erzähler verliert den Boden unter den Füßen. Es drängt ihn nach einer radikalen Lösung, die allerdings einer Selbstauflösung gleicht.
Und wieder einmal tauchte der alte Gedanke in mir auf, der uralte Traum, der unmögliche Traum. Alles loslassen, weggehen, ein anderer werden, alles hinter sich zurücklassen, noch einmal ganz von vorn anfangen, unbelastet, ohne eine einzige Verbindung zu dem, was einmal war. Nicht spurlos verschwinden, aber spurlos auftauchen.
Die Rückkehr zu Ehefrau und Tochter ist nur von kurzer Dauer. Eines Tages packt Karl Meyer wieder seinen Koffer und verschwindet erneut, flieht vor der albtraumhaften Stagnation der familiären Beziehungen, vor allen Dingen aber vor sich selbst. Das Buch ist zwar in mehrere Kapitel aufgeteilt, aber nach der inneren Dramaturgie des Romans zu urteilen, endet hier der erste Teil. auf Szenen, die das Familien- und Eheleben beleuchten und den Suizid des Sohnes thematisieren, folgt im zweiten Teil die Schilderung einer fieberhaften Reise des Erzählers. Sie führt ihn nach Deutschland und schließlich in die Slowakei, wo er sich auf die Suche begibt nach einem mystischen Haus, das ihm sein Schwager Boris, ein Science-Fiction-Autor, empfohlen hat. Ein Haus, wie es heißt, in dem man entweder vernichtet wird oder das man geläutert wieder verlässt. Ein Mittelsmann, der ihm den Eintritt zu diesem Haus ermöglicht, warnt ihn.
Was ich sagen will und was ich dir sagen muss, ist Folgendes. Noch hast du die Möglichkeit, dich zurückzuziehen. Aber von dem Moment an, in dem du die Schlüssel bekommst, gibt es keinen Weg zurück. Und dann kann dir auch keiner mehr helfen. Du bist allein mit dem, was passiert. Es hängt kein Zettel mit einer Notrufnummer am Eingang, um es so auszudrücken.
Die Handlung kippt hier ins albtraumhaft Surreale, von der Außenwelt und dem Umfeld des Helden in sein Inneres, in die Abgründe seines Seelenlebens. Das mutet zunächst etwas befremdlich an. Aber man sollte auf die Signale und Zeichen achten, die der Norweger von Anfang an in seinen Text eingewoben hat. Da ist zum Beispiel von Science-Fiction-Büchern die Rede. Es tauchen rätselhafte Figuren auf. Filme, Theaterstücke, Computerspiele mit Horrorpotenzial werden genannt. So verschieben sich wohlkalkuliert die Gewichte und lösen damit diesen unglücklichen Helden aus allen Verankerungen in seiner bisherigen Existenz, um ihn schließlich ins Unwirkliche und Bodenlose fallen zu lassen. Der innere Zustand des Protagonisten spiegelt sich in Verweisen auf Literatur und andere Medien, um sich dann zunehmend aufzusplittern. Setterbackens Figuren ist eigen, dass sie sich selbst nicht ganz begreifen. Sie werden von großer Sehnsucht und selbstzerstörerischen Handlungen getrieben. Auch in Setterbackens bislang noch nicht ins Deutsche übertragenen Roman Self-Control. Hier eröffnet ein Mann seiner Tochter, dass er sich von ihrer Mutter scheiden lassen wird, obwohl er vorher noch nie darüber nachgedacht hatte. Setterbackens nahezu suggestive Erzählweise zieht den Leser tief in das Geschehen hinein. Sein tragischer Held Karl Mayer ist vermutlich für den Tod seines Sohnes verantwortlich. Trotzdem fällt es schwer, ihn zu verurteilen oder zumindest Distanz zu ihm zu wahren. Der Grund liegt in dieser schonungslosen Offenheit, mit der Setterbacken seine Figur Rechenschaft ablegen lässt. Dabei klagt sie niemanden an, nur sich selbst, nüchtern, ohne Gnade. Ich war erbärmlich, ich war ein Idiot. Diese Aussage wiederholt sich in verschiedenen Variationen. Dieser Ich-Erzähler macht sich vollkommen nackt. Er trägt individuelle Züge, weist aber gleichzeitig über sich hinaus. Nicht zuletzt der Allerweltsname Karl Mayer trägt dazu bei. Immer wieder ist in diesem wuchtigen, unerträglichen und doch so lesenswerten Roman die Rede von versagender Sprache, von einem einzigen Satz, der alles zerstören kann, sowie von der Unkenntnis des nächsten Menschen. Nachdem Karl Mayer seiner Frau Eva das Verhältnis mit Mona gestanden hatte, so erinnert er sich rückblickend, dachte er Folgendes.
Alles, was ich im Lauf der 20 Jahre unseres Zusammenlebens über dich gelernt habe, trägt jetzt nicht mehr. Es spielt keine Rolle, wie gut ich dich kennengelernt habe. Nämlich nach dem, das hier passiert ist, weiß ich fast nichts mehr über dich. Nicht, was du denkst, was du fühlst, wie du mich siehst, wie du beurteilst, was ich gesagt und getan habe. Mein Geständnis. Wir wissen nichts voneinander, dachte ich. Wir kennen einander nicht. Menschen, die am Abgrund stehen, kennen sich nicht.
Stieg Setterbackens Prosa ist eine Rebellion gegen die aus seiner Sicht unerträgliche Gespaltenheit der Existenz. Sie beklagt den Abgrund, der sich zwischen Menschen auftut, die sich liebten. Sie ist durchdrungen von Sehnsucht nach Ganzheit sowie nach der Möglichkeit, sich neu zu erfinden. Was einfach nur andauert, heißt es an einer Stelle, hat etwas Unerträgliches an sich. Als Karl Mayer das mysteriöse slowakische Haus betritt, in der Hoffnung, seinen Seelenqualen ein Ende bereiten zu können oder einfach nur, wie auch immer, an ein Ende zu kommen, sieht er sich mit einer Person konfrontiert, vor der er sich wohl am meisten gefürchtet hat. Mit sich selbst.
Angela Gutzeit über Stig Setterbacken durch die Nacht aus dem Norwegischen von Karl Ludwig Wetzig, Dumont, Buchverlag Köln, 287 Seiten, 22 €. Mehr Bücher gibt es heute ab 19.15 Uhr in Andruck, unserem Magazin für politische Literatur. Darin unter anderem Alexander Görlach mit Homo Empathicus von Sündenböcken, Populisten und der Rettung der Demokratie. Nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell. Darin geht es unter anderem um ein Phänomen, das auf den ersten Blick wirkt wie die Aktualisierung eines alten DDR-Witzes. Der Bauboom ist längst da, aber der benötigte Sand wird knapp. Nun gibt es ausreichend Wüsten, könnte das vorhandene Reservoir genutzt werden? Mehr weiß Moderator Ralf Krauter, und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.